Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wie viele Sprachen sprecht ihr? Deutsch, Englisch, Französisch vielleicht oder Latein? Okay, also wenn ihr die jetzt alle sprechen würdet, dann wären das 4. Das ist schon mal nicht schlecht, aber es ist nichts gegen die Bewohner von einer kleinen Insel von Vanuatu. Die sind in Sachen Sprachvielfalt absolute Spitzenreiter. Insgesamt gibt es nämlich so rund 7000 Sprachen und die Menschen in Vanuatu im Südpazifik, die sprechen 106 verschiedene Sprachen. Darüber spreche ich mit Mathis List vom Max-Planck-Institut für Sprache und deren Evolution. Man bezeichnet Vanuatu deshalb als das Galapagos der Sprachevolution. Die Menschen dort sprechen eben so viele Sprachen. Woran liegt das? Wieso nennt man die so?
Warum? Also, man muss sich das vorstellen, als Darwin auf die Galapagos-Inseln kam, was hat er da gesehen? Er hat diese Finken gesehen. Und als er die Finken gesehen hat, hat er gesehen, dass die alle unterschiedlich sind auf allen Inseln. Gut, welche Situation finden wir auf den Vanuatu-Inseln eben vor? Wir finden eben vor, dass es da eine unheimliche Sprachvielfalt gibt. Also ähnlich vielleicht mit den Finken. Man geht auf die nächste Insel und sieht wieder eine neue Sprache. Oder wie die Insel Malakula, wo wir gezielt Feldforschung betreiben am Institut, wo wir 36 Sprachen finden und es gibt auf der Insel nur 20.000 Einwohner. Das muss man sich überhaupt mal vorstellen.
Das ist echt Wahnsinn.
Und da wir eben so unterschiedliche Sprachen auf so einem engen Raum fast nirgendwo anders auf der Welt eben bisher dokumentieren konnten, vor allem wenn die Sprachen, die gehen alle auf den gleichen Ursprung zurück, denken wir, dass wenn wir das genau erforschen, finden wir vielleicht auch eine oder mehrere treibende Faktoren, die eben Sprachentwicklung, Sprachdiversifizierung antreiben.
Das ist wirklich richtig viel. Also ich habe gelesen, 106 Sprachen sind es insgesamt bei den Vanuatu. Ist das aber nicht ziemlich unpraktisch? Also wie können die sich untereinander unterhalten?
Ja, in der Hinsicht denken wir immer oft als Europäer, ist das kompliziert. Wir gehen irgendwo nach ein Land, wo eben jetzt nicht Englisch die Hauptsprache ist oder gesprochen wird oder Deutsch und wollen Kaffee bestellen und haben eben riesige Probleme und denken uns, meine Güte, ist das unpraktisch, wenn die Leute eben alle eine andere Sprache sprechen. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass auf der Welt Mehrsprachigkeit, Multilingualität die Regel eher ist als die Ausnahme. Also in den meisten Fällen sprechen die Leute einfach 2, 3, 4 verschiedene Sprachen. Und wenn man das früh genug lernt, ist es auch kein Problem, damit zu kommunizieren, frei in den meisten Fällen auch. Was natürlich wichtig ist, dass wir eine Sprache haben, mit der wir miteinander kommunizieren können, neben unserer Sprache, mit der wir nur in unserer Gruppe kommunizieren.
Ah, und so ist es bei den Vanuatu?
Ja, man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, dass die Leute, die in einem Dorf leben, die Sprache von der Umgebung ganz gut kennen, aber dann darüber hinaus noch eine weitere Sprache haben, mit der sie den Leuten, die von weiter weg sind, kommunizieren. Ähnlich wie wir das in Europa machen, indem wir eben Englisch sprechen im Moment.
Das heißt, man hat irgendwie schon eine gemeinsame Basis, auf der man kommunizieren kann und dann haben kleinere Gruppen, kleinere Dörfer für sich dann noch so Feinheiten drin, so Dialekte oder sowas. Oder sind das doch einzelne Sprachen?
Das ist die große Frage. Was ist der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt? Der Linguist Uriel Weinreich hat gesagt, eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee. Und was meinte er damit? Er meinte natürlich damit eben, dass Sprache nicht vorwiegend linguistisch definiert wird. Beispielsweise, wir könnten das Kriterium der wechselseitigen Verständlichkeit benutzen, was in der Linguistik manchmal eben bemüht wird auch. Wir sagen, wenn wir uns nicht mehr verständigen können mit Dialekt A und Dialekt B, heißt das, dass es 2 verschiedene Sprachen sind. Wenn wir jetzt aber jetzt eben anschauen, was in China der Fall ist, wo wir eben, dann müssten wir eben sagen, ganz viele von den chinesischen Dialekten, wie wir sie nennen, wären eigentlich Sprachen nach ihrem eigenen Recht. Und warum sagen wir nach wie vor, dass es eben eine Sprache ist? Weil es China ein Land ist und die Chinesen eine gemeinsame kulturelle Identität teilen, eine gemeinsame Schriftsprache, die sie auch lernen müssen in der Schule und mit der sie dann eben auch miteinander kommunizieren.
Ja, China ist auch wirklich so ein Beispiel, wo ich mich immer frage, wow, wie funktioniert das? Ne? Also da gibt es ja wirklich so sprachliche Unterschiede, dass sie wirklich von Dorf zu Dorf sich komplett unterscheiden von der Sprache her, ne?
Ja. Das habe ich selber, als ich in China studiert habe, habe ich das eben selber gemerkt. Dann bin ich irgendwo in ein anderes Dorf gefahren und wenn die Leute dann eben das Mandarin-Chinesische, das war das Einzige, was ich lernen konnte in der Zeit, da eben nicht gesprochen haben, dann war es manchmal eben auch schon sehr schwierig.
Würdest du denn sagen, China ist auch so ein Beispiel, wie jetzt zum Beispiel auf Vanuatu, wo es eben so eine wirklich große Sprachvielfalt gibt? Oder hast du noch ein anderes Beispiel irgendwo anderswo auf der Welt?
Ich denke, China ist ein sehr gutes Beispiel, wobei in China das sich mehr vereinheitlicht. So ähnlich wie in Deutschland, wo wir die Dialekte ja im Moment auch gefühlt verlieren, weil die Leute eben viel mehr umziehen und gar nicht da aufwachsen, wo sie herkommen. Und auf Vanuatu scheint es ja eben eher zu sein, dass es gerade eben nach wie vor keine, diese Kräfte nicht gibt, die Sprachen irgendwie zusammenziehen. Überall auf der Welt gibt es unterschiedliche Regionen, wo eben sehr große Sprachvielfalt herrscht. Also im Amazonasgebiet Wobei das natürlich dann eben jetzt auch durch den Kolonialismus verloren geht und Sprachen verloren gehen, weil man eben, um irgendwie zu arbeiten, dann eben die jeweiligen Sprachen Portugiesisch oder Spanisch lernen muss. Aber jetzt vor 200 Jahren oder vielleicht vor längerer Zeit hatten wir eben in vielen verschiedenen Gegenden auf der Welt eine sehr große Sprachvielfalt doch auch.
Von welchen äußeren Faktoren hängt das eigentlich ab, wie Sprache sich entwickelt?
Einer der treibenden Faktoren ist das Gefühl von Gruppenidentität. Also wenn man in einer Gesellschaft lebt und das Gefühl hat, das ist unsere Gruppe, also das sind wir, dann hat man natürlich, wenn man eine eigene Sprache spricht, eben die Möglichkeit dann eben auch beispielsweise zu verhindern, dass andere Leute einen verstehen. Aber ich denke, es geht auch nicht unbedingt so bewusst, dass die Leute sich bewusst dann eben das Verständnis von anderen Leuten nicht möglich machen. Aber ich habe das selber gemerkt in der Zeit, als ich eine ganze Weile dann eben, als ich in China oder ich habe auch in Russland gelebt, einmal ein Jahr, als ich eine Weile dann eben nur Russisch oder nur Chinesisch gesprochen habe, wenn ich dann wieder Deutsch sprechen konnte, plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich mich wieder ausdrücken kann. Dass es irgendwie was anderes ist, in der Muttersprache zu kommunizieren.
Wie sehr man auch immer die Sprache sprechen kann, in der Muttersprache ist es immer noch ein Tick anders.
Ja, die Muttersprache ist dann eben noch einfach was Besonderes für persönliche Kommunikation, um vielleicht auch für Poesie und diese Sachen.
Wenn wir jetzt mal Englisch nehmen, das ist ja so eine Sprache, die sich geografisch gesehen ziemlich weit ausgebreitet hat. Wie funktioniert das, dass das bei manchen Sprachen passiert und bei anderen nicht? Hat das oft auch politische Hintergründe?
Ja, ich denke mal auf jeden Fall. Ich meine, diese schreckliche Kolonialismusgeschichte in Europa, also die Ausbreitung hat ja dazu geführt, dass die indogermanischen Sprachen jetzt fast auf der ganz oben stehen. Aber es gibt auch weitere Faktoren, die jetzt friedlicher wären. Also Religion ist ein Faktor, der natürlich auch eine Rolle spielt. Also wenn eine Religion sich ausbreitet, gibt es ja die heiligen Bücher und man möchte dann eben entsprechend die im Original lesen, weil man die Wörter eben für heilig hält und für wichtig hält. Das ist eben auch noch ein Faktor. Dann haben wir auch noch die gegenteiligen Faktoren, wenn Gesellschaften abgeschieden sind und nicht die Möglichkeit haben, schnell irgendwo hinzugehen. Also das war vor allem in früheren Zeiten so. Also heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so relevant, weil wir sehr mobil geworden sind. Aber eben, da hat man das eben festgestellt, dass Sprachen, die in den Bergregionen gesprochen werden, eben sehr archaische Züge aufgewiesen haben. Also sie hatten ganz viele alte Formen, die man eben noch aus den alten Büchern kannte und haben die eben auch nicht verloren, weil die eben so abgeschieden waren von allen anderen Leuten und sich dann wenig vermischen konnten.
Was ich mich ja frage, ist, wie ihr das macht. Also nehmt ihr Bücher? Was sind eure Quellen? Wie analysiert ihr Sprache, wenn schon alleine die grundsätzliche Frage, wann Sprache entstanden ist, wirklich sehr, sehr schwierig zu lösen ist?
Wir verfolgen so eine großflächige Strategie. Das heißt eben, zum Teil nehmen wir Daten aus Büchern, wir digitalisieren sehr viele Sachen, weil es eben wichtig ist, dass wir die Daten in einheitlichen Formaten vorliegen haben. Aber auf der anderen Seite versuchen wir auch den Kontakt zu den Forschern auf dem Feld zu halten, weil es wichtig ist, also die auch Einzelsprachen erforschen und dann eben wenig vielleicht über die ganzen Sprachen auf der Welt wissen, über ganze Sprachvielfalt, aber eben an einer Sprache explizit gearbeitet haben. Und es ist uns wichtig, dass wir das eben integrieren, dass wir eben wirklich also sowohl die Feldforschung, die gezielte Feldforschung eben haben, vor allem in den Fällen, wo wir merken, dass einfach eben es noch zu wenig Daten über bestimmte Sprachen gibt und der Großteil der Sprachen auf der Welt ist leider noch komplett undokumentiert. Aber auf der anderen Seite eben auch diese größere Perspektive, wo wir dann eben bestehende Daten eben formalisieren, zusammenbringen, modellieren, damit wir eben dann eben eventuell irgendwann mal diese großen Sprachen beantworten oder zumindest wenigstens eben den Antworten ein Stück näher kommen können.
Gibt es denn auch den umgekehrten Fall, dass ihr manchmal neue Sprachen entdeckt?
Oh ja, wir hatten noch am Anfang, hattest du ja gesagt, dass es 106 Sprachen auf Vanuatu gibt.
Und ja.
Das ist wahrscheinlich deshalb, weil ich glaube, in der Publikation eben, die von den vom Institut eben gemacht wurde zu dem Thema, stand eben damals noch 106 drin. Inzwischen hat mich Russell Gray abgedatet und meinte eben, inzwischen geht man eher von 120 Sprachen aus, weil die Feldforscher neue gefunden haben.
Oh wow, sind ein paar dazugekommen. Das sagt Mathis List vom Max-Planck-Institut.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.